Da gibt es zwei Varianten. Entweder mal die kurzen, ich würde sagen, wir bleiben bei der kurzen, einfach nur die Freude über die Bücher. Und zwar, oh,
Oh.
Ux, und so, oh, die
Die
Bücher.
Interjektion. Oh, genau. Aber die andere ist nicht erzählen. Dann sitzen wir morgen noch da. Aber es
Wirklich
gibt
dauert das
eigentlich
so
schon
lange.
eine. Nein.
Sound of Business mit Host Christoph Hahn und
Bianca Maria Braunshofer,
Katja Fetti.
Das Unternehmen heißt
O-Books.
und dort machen sie
diverse literarische Stimmen unterschiedlichen Menschen in variantenreichen Formaten zugänglich.
Ja, hallo Bianca, hallo Katja, hallo Gigi, muss ich auch sagen. Schön, dass ihr bei Sound of Business dabei seid und danke für die Einladung zu euch in die Buchhandlung.
Danke, dass wir da sein dürfen. Danke, dass ihr kommt. Danke, dass Gigi auch dabei sein darf. Und ja, danke für die Möglichkeit.
Man muss ja sagen, Chichi ist ein Hund. Mal schauen, ob er bellen wird. Bis jetzt ist er mal sehr leise.
Das ist
Und
wahr.
es ist ja auch sehr ruhig hier, ja. Nicht nur, weil die Chichi jetzt nicht bellt gerade, sondern ihr habt es auch nicht aufgesperrt. Wir haben gesagt, wir starten sehr früh, bevor es sozusagen, ja, es dann wirklich losgeht. Man könnte eigentlich noch im Bett liegen und ein Buch jetzt auch gut lesen. Seid ihr Menschen, die in der Früh gerne lesen oder am Abend?
Tatsächlich am liebsten in der Früh. Das Schönste, das Allerallerschönste ist am Sonntag in der Früh, wenn man nichts zu tun hat und ganz entspannt aufstehen kann, bei mir einen Tee im Bett und dazu ein gutes Buch. Das ist großartig und dort liest man noch 2 Stunden. Das ist herrlich.
Ich lese am allerliebsten in der Früh, egal wann, also egal an welchem Wochentag. Für mich gibt es keinen Sonntag, also ich mache das so nicht. Aber ja, Aufstehen, Kaffee und dann nochmal stundenlang lesen im Bett, das ist das Beste, was es gibt.
Hört sich gut an. Ich persönlich gehe ja ganz gerne in Buchhandlungen rein. Da hat es immer so eine angenehme, ruhige Stimmung, sage ich jetzt mal, Atmosphäre. Wie ist das eigentlich bei euch? Seht ihr da eigentlich jetzt immer die Arbeit, wenn ihr in eine Buchhandlung reingeht? Oder habt ihr da denn Ideen? Oder könnt ihr da schon irgendwie auch so ein bisschen entspannen, wenn ihr euer Geschäft betretet?
Also wenn ich jetzt unser Geschäft betrete, dann habe ich das Gefühl, ich gehe in unser Wohnzimmer rein. Also ich sehe weder zu viel Arbeit noch gar keine Arbeit. Also es ist irgendwie ein toller Mix aus, wow, das haben wir alles da gemacht und das ist echt das, was ich da mitgestaltet habe. Und zwischen, hey, geh da voll gern rein, weil es ist immer, immer gute Stimmung und das wollten wir auch eigentlich kreieren.
Wie es zu O-Books gekommen ist, ja, werdet ihr uns jetzt erzählen. Starten wir mal, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ja, wie gründet man eine Buchhandlung? Wie kommt man auf die Idee?
Ja, magst du da anfangen, oder?
Eigentlich hat es ja mit dir begonnen. Eigentlich hat es mit dir und deiner Idee oder mit deiner Motivation begonnen. So hat es überhaupt angefangen, weil wir kennen uns auch von einer früheren Zusammenarbeit in einer Buchhandlung. Und irgendwann, also vor allem bei der Bianca, jetzt rede ich über dich, während du neben mir sitzt.
So macht man das.
War irgendwann das feministische, die Buchabteilung oder Regal eigentlich, war es noch einfach zu klein und bei mir eigentlich auch. Nur hätte ich, glaube ich, nicht die Motivation gehabt, alleine das überhaupt zu machen oder überhaupt zu denken. Und da ist Bianca auf mich zugekommen und fragt, starten wir doch dieses Abenteuer gemeinsam.
Also eigentlich war es ja eine intrinsische Motivation, gar nicht eigentlich, sondern tatsächlich eine intrinsische Motivation bei mir auch noch daher geschuldet, dass ich mich nicht so gern anpassen möchte und nicht so gut zurechtfinde in der Rolle von einer Person, die Anweisungen übernimmt und umsetzt, beziehungsweise auch diese dann in diversen Schranken umsetzen muss. Ich habe, glaube ich, das einfach herausgefunden, dass ich dann, wenn ich so ein, sagen wir mal, Autoritätsproblem habe, muss ich halt vielleicht selber eine Autorität sein, die ich selber auch gut finden würde. Genau. Und aus dem heraus habe ich mir gedacht, ja, stimmt, machen wir das doch. Und die Grenzen waren literarisch uns auch zu starr. Und ich hätte es aber niemals alleine gemacht, und schon gar nicht, wenn ich die Katja nicht kennengelernt hätte.
Ist das schon etwas, wo man sich dann gegenseitig auch bei der Gründung beflügeln kann, Mut geben kann, vielleicht auch so, wenn es mal nicht so gut läuft, dann irgendwie gemeinsam wieder hochziehen kann? Habt ihr so Phasen gehabt, vor allem auch in der Gründung, wo ihr gesagt habt, boah, wirklich, ich merke die Bücher gar nicht mehr sehen vielleicht?
Ja, ich glaube, die Bücher waren es nie wirklich. Es waren, sondern eher immer diese ganze Bürokratie und das, was einem für Steinchen oder große Steine in den Weg gelegt wird, sei es irgendwie monetär oder weil wir dann im nächsten Schritt schon irgendwie Vertragsverhandlungen wegen diesem Gebäude hier zum Beispiel hatten und so. Ich glaube, das war's. Und oft auch ein bisschen man geht dann mit so Motivation rein und dann erschlagt dann die Bürokratie und diese ganzen Zahlen und diese Bankgespräche und was weiß ich was alles. Und zum Glück waren wir nie gleichzeitig am Boden. Also wir hatten immer, eine war dann irgendwie vielleicht nicht ganz so motiviert, aber konnte immer die andere mitnehmen, wenn sie mal schwierig war bei der anderen oder sie halt einfach was kurzes Tief hatte.
Genau. Habt ihr euch da irgendwie emotional auch vorbereiten können oder kann man das? Kann man das Menschen sagen, die gründen möchten? Bereitet euch vielleicht emotional vor? Schärft euer Mindset? Geht das oder muss man sie auf sich zukommen lassen?
Ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall geht und wir haben uns darauf eingestellt, dass es so hart wird, muss ich wirklich tatsächlich sagen, es war schon auch sehr, sehr hart. Das haben wir nicht geglaubt, aber wir uns im Vorfeld wirklich gut informiert haben und mit unterschiedlichen Menschen gesprochen haben, was ich übrigens auch sehr empfehlen würde, auch nicht nur Podcasts hören, aber natürlich auch euren Podcast, aber auch mit unterschiedlichen Menschen jetzt im Zweiergespräch mal sein und schauen, okay, was kommt da eigentlich wirklich auch rüber so von den Menschen, weil wenn wir drüber sprechen, finde ich, ich merke es uns schon immer noch an, dass das schon eine heftige Zeit war, aber wir deswegen auch umso stolzer sind, dass wir da durchgegangen sind. Und ja, es gibt halt unterschiedliche Zugänge. Also ich zum Beispiel bin schon sehr lange in Therapie und glaube, habe da sowieso irgendwie Zugänge zu mir, die mir so tief fassen, auch dann erleichtern, drüber zu kommen. Und komme aus dem Sozialpädagogischen, das heißt, ich bin Supervision gewöhnt. Und da haben wir jetzt, also das würde ich auch empfehlen, haben die Kat und ich von Anfang an darauf geschaut, dass wir gemeinsam, wir waren bei einer Coachin, wir waren in Supervision von Anfang an, da haben wir noch gar nicht die Website aufgesetzt gehabt und so, einfach, dass wir schauen, okay, wir sitzen beide im selben Boot und wissen wir beide auch, wo Lee und Luf ist.
Also Selbstreflexion ganz, ganz wichtig und ja, nicht nur abtesten, ob die Idee überhaupt funktioniert.
Genau.
Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Ja, ihr habt es geschafft, ja. Hier in der Bruno-Marek-Allee gibt es jetzt ein Geschäft, eine Buchhandlung, wo O-Books draufsteht, ganz groß. Erstens, woher kommt der Name? Und wenn man vielleicht drunter so einen Satz schreiben würde, der eure Buchhandlung beschreibt, was wäre dieser Satz?
Der Satz drunter wäre immer noch wahrscheinlich, wir lesen queer, feministisch, antirassistisch und haben einen Fokus auf Kinderbuch.
Und warum O-Books?
Da gibt es zwei Varianten. Entweder mal die Kurz, ich würde sagen, wir bleiben bei der Kurzen, einfach nur die Freude über die Bücher. Und zwar O-Books.
Oh. Oh, die Bücher. Interjektion. Oh,
genau.
Aber die andere willst du nicht erzählen. Dann sitzen wir morgen noch da. Aber es gibt eigentlich schon eine, nein, ganz kurz. Oder? Die Urvariante wäre eigentlich gewesen, dass wir in der Namensfindungsphase, die wir gemeinsam mit der Andrea Haselmeier gehabt haben, die unsere CI gemacht hat, raufgekommen sind, dass die Katja und ich beide eine Vorliebe haben für den Ozean und für Oktopoden. Und das war sehr special und dann hat es verschiedene Namensvarianten gegeben, unter anderem The Octopus Bliss. Das war uns dann tatsächlich ein bisschen zu lang und zu Englisch tatsächlich und dann haben wir es zusammengefasst mit dem O, dem Sternchen, das einerseits natürlich die Arme immer noch abstrakt darstellen kann vom Oktopus, andererseits natürlich auch den Genderstern, den wir ja ganz wichtig finden.
Absolut. Ich habe auf Frau Homepage auch ein Zitat gefunden, ja, und da steht, wer würde ohne diese Liebe zu Büchern eine Buchhandlung eröffnen? Ja, finde ich sehr, sehr nett, weil ja, das beinhaltet ja einiges und es beinhaltet auch einfach ein bisschen, finde ich, ja, es ist ja nicht unbedingt eine leichte Branche, oder? Stimmt das? Ist es schon hart auch? War das schon ein Gedanke für euch? Sollen wir es wirklich in der Branche probieren?
Ich glaube, für uns wäre nur die Branche gegangen. Also tatsächlich, in erster Linie. Weil wenn die Katja und ich das gemeinsam machen, dann war für uns klar, dass wir wollen in dieser Branche Dinge verändern. Oder auch anders machen, anders denken, anders sehen. Und deswegen war es diese Branche. Und das mit der Liebe zu den Büchern, das stimmt natürlich. Und warum das dort steht, ist, weil uns das wichtig war. Weil das würde, keine Ahnung, Jeff Bezos hat sich auch nicht gedacht, wie er das erste Buch über seinen kleinen Computer verkauft hat, dass er damit reich wird, sondern er hat halt einfach ein Buch verkauft. So wie ich das jetzt tradiert bekommen habe. Der ist halt reich worden damit, ja. Aber dass wir das werden, weiß ich nicht. Ja, also das wäre ein bisschen naiv zu denken, aber wer weiß. Die Sterne sind oft zum Greifen näher, als man denkt. Und deswegen, mittlerweile denke ich mir aber, weil es bilden sich schon auch andere Ideen und neue Ideen, wir sind eigentlich ziemlich gut in vielen Dingen, die wir anpacken. Und ich glaube schon, dass, also ich zumindest glaube für mich schon, dass ich auch ein anderes Business aufmachen hätte können. Aber wenn die Liebe und die Leidenschaft dazu fehlen, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
Jetzt habt ihr einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Muss man da trotzdem manchmal dann Kompromisse machen? Ja, war das bei euch schon etwas auch vielleicht in der Gründungsphase, wo ihr gesehen habt, ja, aber da müssen wir vielleicht doch vielleicht einen Kompromiss eingehen bei irgendwelchen Themenbereichen? Oder habt ihr wirklich euer Konzept so durchziehen können, wie ihr es euch vorgestellt habt?
Ich glaube, das Wichtigste oder was mir da jetzt sofort einfällt zu dem Thema ist, wir mussten ein bisschen Kompromisse machen, vielleicht in der Radikalität, die wir die Buchhandlung öffnen wollten. Also ich glaube, wir wollten eigentlich nur Flinterpersonen in unseren Regalen haben, nur feministische Bücher haben, egal jetzt ob Kinderbuch, Roman oder Sachbuch, aber sehr fokussiert auf dieses Thema. Und wir sind aber nach und nach drauf gekommen, dass das Viertel auch was anderes braucht und ein bisschen, und da haben wir uns dementgehend, haben wir uns ein bisschen geöffnet, was das anbelangt. Wir haben es trotzdem noch nach unserem Gefühl gemacht oder noch mit unserem Willen, weil zum Beispiel wir haben jetzt, die männlichen Autoren haben ein eigenes Regal, die große Wand, die man unter uns zum Beispiel sieht, da gibt es nur Flinterpersonen, weiblich gelesene Personen und Autorinnen, die da drinnen im Regal stehen. Genau, und wir haben immer mehr und immer mehr Kinderbücher auch in unserem Sortiment drinnen, weil es hier sehr viele Jungfamilien gibt.
Du hast das Kretzel, das Viertel angesprochen. Ja. Wie wichtig ist auch das für euch? Wie seid ihr auch diese Standortsuche angegangen bei dem Ganzen?
Die ganz erste Idee war tatsächlich, dass wir vielleicht eine bestehende Buchhandlung übernehmen, weil da gab es ein paar, die gerade in der Zeit vielleicht gerade überlegt hätten, dass sie verkaufen. Und dann ist aber relativ schnell, sind Leute zu uns, an uns herangetreten, Freundinnen, die gesagt haben so, hey, ich wohne in dem Viertel und wir brauchen eine Buchhandlung und irgendwie kommt keine und das wäre sicher der totale Hit. Genau, dann haben wir die Kaufkraftanalyse durchführen lassen. Ich glaube, es gibt es ja bei der WKO. Das habe ich nicht sagen müssen. Das ist schon hilfreich, um ein bisschen Einschätzung zu bekommen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, uns das Viertel erstmal angeschaut, weil wir haben wir haben nichts davon gewusst, von dieser Satellitenstadt, die da am Entstehen ist in Wien. Und wir haben uns sofort verliebt in dieses Metropolitische, was man da erlebt tatsächlich.
Seid ihr da herumspaziert in der Gegend? Ja. Habt ihr wirklich so?
Ja, wir haben es gefühlt. Dann haben wir nur einen Spritzer getrunken.
Der auch geschmeckt.
Ja, in der Abendsonne.
Sehr schön.
Genau.
Ist ja bei euch mehr als nur eine Buchhandlung. Ja, was findet man denn bei euch alles? Was beinhaltet das gesamte Konzept?
Also dadurch, dass wir ja, um anzuschließen an die vorige Frage, eine Kretzelbuchhandlung sind, machen wir sehr viel Community-Events, das heißt nicht nur Lesungen, sondern wir haben unterschiedliche Buchclubs. Wir schauen, dass wir immer wieder mal so Aperitivos machen, wo wir sagen so, hey, kommt vorbei am Samstag, Wochenende einklingen lassen und wir reden über Bücher oder über all das, was man auch so sonst so reden kann. Wir bieten individuelle Buchabos an für Kinder und Erwachsene. Zur Weihnachtszeit bieten wir Buch-Adventskalender an, die sehr gut ankommen, die wir wirklich auch sehr gern machen. Wir haben was kreiert, das nennt sich Bukoskop. Das ist zum Beispiel, wäre das jetzt so, Christoph, ich würde dich fragen, nach zwei Büchern, die du sehr gerne magst und nach einem, das du nicht magst und dann aufgrund dieser Bücher könnte ich dir sagen, wie deine Persönlichkeit.
Mein Kopf hat gerade zum Rattern begonnen. Ja,
genau, wie du so bist, würde ich das sagen, natürlich mit einem literarischen Augenzwinkern, aber doch. Und aufgrund dieser Persönlichkeitsanalyse würde ich dir weitere Bücher vorschlagen, die genau nur für die passen, ohne KI. Mhm. Könnte ich das live mit dir machen, habe ich auch schon gemacht, jetzt zum Beispiel beim Kultursommer. Und bieten wir aber auch online an, das heißt, dann kann man es quasi in verschiedenen Paketabstufungen bestellen. Neben dem haben wir auch noch sehr viele Events. Also wir haben einmal Zö, das sind wahrscheinlich circa 25 pro Jahr. Das sind Kinderbuchlesungen, Erwachsenenbuchlesungen natürlich. Meistens sind es keine Wasserglaslesungen, sondern wir wollen gern Buchpartys haben, Buchfeiern. Und ich persönlich, das ist auch immer so ein Highlight im Jahr für mich, oder für uns sind unsere Jahresfeste. Also wir haben ein Eröffnungsfest gehabt, ein Jahresfest, zwei Jahresfest und jetzt kommt auch das Dreijahresfest. Und das ist immer groß, weil wir das feiern wollen, einfach jedes Jahr, dass wir das da gemacht haben und dass die Menschen das so toll annehmen. Neben diesen Dingen, die man da so kaufen kann, haben wir eben auch einen sehr starken Instagram-Kanal, wo wir auch Empfehlungen immer wieder abgeben. Ich finde, das ist auch ein tolles Angebot von uns. Und wir kreieren gerade und wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon fertig. Dann kann ich es ja schon sagen, oder?
Natürlich.
Unsere queere Kinderbuchbroschüre zum wirklich angreifen, aber auch natürlich online. Wir haben einfach Kinderbücher kuratiert, die vielleicht nicht füllen sollten im Kinderbuchregal, im Kindergarten oder in der ersten Volksschulklasse.
Wie geht ihr das an? Setzt euch da zusammen, brainstormt ihr da, was hält man denn für Ideen, was können wir da machen, wie funktioniert das?
Ich glaube, es ist eine Mischung ein bisschen aus Brainstormen. Weiß ich nicht, ob wir so aktiv jetzt Brainstormen machen, aber wir haben immer wieder sehr regelmäßig Team-Meetings mit dem ganzen Team und auch zu zweit und da kann man sehr viele Ideen einfach entspringen. Und ganz viel ist es einfach die Bianca, die viel aufsagt und von außen auch mitnimmt und auch selber in ihren, also sie hat extrem viele Ideen. Sie ist das kreative Mastermind hier in der Buchhandlung, würde ich sagen.
Ja, meistens stürme ich in die Buchhandlung in der Früh und mir ist irgendwas eingefallen und ich sage, hey, könnte man nicht so ein cooles Bukoskop-Paket machen, das das und das beinhaltet? Könnte man nicht einen Buchhandlungsabend verlosen für Leute, die da mal essen wollen? Oder wie wäre es denn eigentlich mit, keine Ahnung, Buchhandelsball? Oder, nein, das habe ich jetzt. War nicht meine Erfindung.
Na, vielleicht kommt es ja dann noch.
Ja, genau.
Auch bei euch. Nein, ich finde das nämlich sehr spannend. Wir haben im Podcast auch schon Miri Cervantes als Gast gehabt von Kalena, die Pflanzen verkauft, aber sie natürlich auch ein Konzept überlegt hat, was mehr als nur der bloße Verkauf von Pflanzen ist, ja, wo sich Menschen wohlfühlen, wachsen können, sich mit Wachstums beschäftigen, einen Kaffee man trinken kann, ja. Und ihr verfolgt ja auch einen Ansatz sozusagen mehr als jetzt nur das Buch eben zu verkaufen, ja. Einfach auch da ein bisschen frischen Wind reinzubringen.
Voll. Und wir wollen eben auch die Leselust wecken, eben jetzt nicht nur neu erwecken bei Menschen, die vielleicht schon gern gelesen haben, sondern auch bei Kindern, die vielleicht gar keinen Bock haben irgendwie auf Bücher. Da gingen wir auch in Schulen. Mittlerweile kann ich ja die Gigi mitnehmen, weil sie eben eine Therapiehündin ist. Und geben da gern so workshopartig. Ich sage jetzt einmal Leseaufklärung. Letztens habe ich ja gesprochen mit einer Person, mit einer Lehrperson, die gemeint hat, so vielleicht können wir, kann ich ein Computerspiel vorstellen und quasi da sagen, so dass das quasi ein bisschen, es ist sehr abstrakt, aber es ist auch wie ein Buch, weil es auch Storytelling ist und so und da dann überleiten. Also es gibt einfach so viele Ansätze, wo wir uns denken, da hört das noch lange nicht auf. Also da ist, wir sind beim Buch. Und das Buch ist aber so viel mehr als ein Gegenstand und das finde ich halt spannend. Ich glaube, das ist eben, für die Miri ist eine Pflanze auch nicht einfach nur eine Pflanze, sondern in der Pflanze steckt alles Mögliche drinnen und im Buch stecken einfach Welten und steckt so eine Kultur und wir wollen es halt versuchen, so barrierefrei wie möglich zugänglich zu machen. Das ist eine große Aufgabe, aber ja, wir wollen das gerne durchführen, so.
Du hast vorher schon Instagram angesprochen, ja, ein Kanal, wo ihr natürlich auch sehr aktiv seid, der bei euch super funktioniert. Wie wichtig ist das für euch, auch dort die Community zu erreichen, mit Instagram gemeinsam zu wachsen? Ist das auch ein Kanal, wo ihr von Anfang an schon gedacht habt, ja, das braucht es überhaupt, um wachsen zu können?
Bei aller Instagram und Meta und Zuckerberg-Kritik, die ich jetzt angesprochen habe, aber auf der Seite lasse, ist natürlich dieses Medium auch ein Segen. Und für mich ist es so, dass ich schon sehr lange auf Instagram aktiv bin, da wo es tatsächlich nur, jetzt rede ich so, wie ich nie reden wollte, aber damals, war so, dass auf Instagram noch tatsächlich Bilder und die Kunst wichtig waren. Und seitdem bin ich quasi mit diesem Medium vertraut und ein bisschen hineingewachsen. Ich bin jetzt keine Influencerin, aber jetzt habe ich meinen eigenen Kanal gehabt. Und wir haben bei der Buchhandlung davor auch geschaut, dass wir den Kanal bisschen größer machen, moderner, füttern und waren da eigentlich schon ziemlich gut drauf, finde ich. Also habe ich mit aufgebaut, diesen Social-Media-Auftritt. Und gleichzeitig bin ich als Bianca Mangata immer bekannter geworden. Ich habe jetzt nicht so viele FollowerInnen, aber die sind alle sehr engagiert und das ist totales Community-Feeling und das ist wirklich, wirklich schön. Und deswegen sind wir schon auch draufgekommen und auch, weil ich Freundinnen habe, die uns ein bisschen gepusht haben, die ja größere Reichweite haben und einfach, ohne dass ich es jemals fragen habe müssen, freiwillig gesagt haben, hey, da macht eine Buchhandlung auf, unterstützt mal unsere Freundinnen da. Also dadurch würde ich schon sagen, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, ohne den wir auch nicht weitermachen könnten, so wie wir es tun, weil das wahnsinnig unterstützend ist, was die Menschen da machen und das Feedback einfach so toll ist, weil wir es auch gern machen und weil wir schauen, okay, wie können wir jetzt noch mehr uns involvieren, wie können wir die Leute dazu bringen, dass sie sich involvieren und wie entsteht da jetzt auch über die parasozialen Grenzen eine Bindung.
Also ein Tipp, den ihr auch Gründerinnen, Gründern mitgeben würdet, schaut euch da auch das an, wie ihr auftritt sozusagen auf solchen Plattformen ist und wie auch eine Community um euer Geschäft aufbauen könnt.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Finde ich ganz, finde ich essentiell, ja.
Mir ist jetzt vorher noch eine Frage eingefallen, jetzt springe ich nochmal kurz zurück, weil du gesagt hast, ich beginne jetzt so mit gestern und so. Mhm. Könnt ihr euch noch erinnern, wie der erste Mensch ins Geschäft reingekommen ist, den ihr nicht gekannt habt und ein Buch gekauft habt?
Also mir, ja, es hat eine Person gegeben, die ist reinkommen und hat gesagt so, Mike, freue mich so, dass ihr da seid. Ich habe so eine Bücherliste mit, weil ich weiß eh, dass ihr feministisch seid. Deswegen habe ich mir gedacht, wahrscheinlich gibt's die Bücher jetzt da nicht. Und ich würde aber gerne bei euch bestellen, dann packt sie die Liste aus. Und wir haben jedes Buch einfach da gehabt. Und sie, ja, das gibt's ja jetzt nicht. Und ich habe gesagt, ja, wir können feministisch sein und trotzdem halt auch, wir können auch anders, also das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind einfach Expertinnen, wir sind Buchhändlerinnen, wir wissen, was wir tun. Und das beschränkt sich einfach nicht auf ein Genre. So, genau.
Hat sie vermutlich ein zu kleines Sackerl mitgehabt dann, oder?
Ja, nein, sie hat es einfach wirklich nicht glauben können. Und das war so ein schöner Moment. Ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich weiß nur einen. Außer du weißt nur einen.
Sag mal.
Eine Person hat sie von mir beraten lassen und wollte einen Krimi und sie hat immer nur Männer gelesen. Und ich habe dann einen Krimi von einer Frau empfohlen und ein paar Tage später ist sie reingekommen und ist so aufgetreten, so mit erhobenem Haupt und Schultern so. Also wirklich jetzt. Und ich habe so angeschaut und sie, das darf jetzt nicht wahr sein. Und ich war, okay, was ist jetzt los? So einen guten Krimi, dass ich gleich weiterlesen habe müssen und jetzt schon wieder einen kaufen muss, das geht nicht. So, also da habe ich mir auch gedacht, so, okay, ja, alles richtig gemacht.
Kommen wir ein bisschen zur Auswahl eurer Literatur. Ihr habt das gerade angesprochen und wir starten jetzt auch in den Pride Month, ja. Und Diversität, Vielfalt, das findet man hier überall in jeder Ecke. Wieso ist euch das so wichtig und nach welchen Kriterien wählt ihr das dann auch aus?
Wieso ist das so wichtig? Ich würde sagen, wir leben das und lieben das und deswegen wollen wir das nach außen präsentieren. Und wenn man so ein bisschen in die Buchhandlungslandschaft schaut, dann ist es einfach unterrepräsentiert. Und das sieht man nicht ein, warum das so sein soll. Was war jetzt die zweite Frage?
Nach was ihr dann eure Bücher
auswählt. Ah ja, nach was wählen wir unsere Bücher aus? Nach was wählen wir unsere Bücher aus? Ja, genau nach diesen Kriterien. Also die Menschen, die zu uns in die Buchhandlung kommen, die VertreterInnen von diversen Verlagen, die kennen uns inzwischen schon oder eigentlich schon von Anfang an. Und wir kaufen das ein mit Hilfe von der Expertise, auch von den VertreterInnen, die eben das Wissen auch noch mitbringen von ihrem Programm. Vor allem Frauen und queere Personen. Je bunter und diverser das Buch ist, desto besser für uns.
Ist denn viel Bauchgefühl aber dabei, trotzdem, wenn sie entscheidet, das Buch wähle ich jetzt aus oder liest sie dir dann vorher auch schon mal schnell durch, quer durch oder wie kann man sich das so vorstellen?
Es gibt von den Verlagen Personen, die betraut werden mit dem Programm der Verlage. Und die kennen sie besonders gut aus mit dem Herbstprogramm, mit dem Frühjahrsprogramm und so weiter und werden auf die Reise in Buchhandlungen geschickt, um dort dieses Programm vorzustellen. Man kann es sagen wie ein Staubsaugervertreter, aber natürlich mit anderen Geschichten, ohne das eine abzuwerten. Und ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann ist es ein bisschen eine abstrakte Vorstellung. Die sitzen dann wirklich mit dir da und sagen und erklären dir das Buch, wenn du möchtest, von vorn bis hinten, haben vielleicht eine Leseprobe mit oder sagen so, möchtest du das lesen? Und dann sage ich als Buchhändlerin drauf, ja, schick mir gerne ein Leseexemplar. Und dann kommt das und natürlich lese ich das und vielleicht habe ich es dann schon bestellt davor, weil er mir es so gut erklärt hat. Und wenn ich es dann lese und es taugt mir immer noch, dann schreibe ich vielleicht mehr Bücher von dem auf und kaufe dann im höheren Stapel ein. Oder es gefällt mir dann nicht mehr und ich sage, du, das hat mir nicht gefallen, aber dafür nehmen wir das andere. Also diese Möglichkeit gibt es der Auswahl im Buchhandel, die sehr, sehr gescheit ist, weil du erstens früher als alle anderen schon weißt, was kommen wird und mit einem Datum bestellen kannst und so weiter. Da gibt es dann auch noch Details, die wahrscheinlich jetzt nicht so interessant sind. Aber genau das ist das und setzt sich aber auch unsere Auswahl zusammen aus dem, was auch verlangt wird im Grätzl, das muss man schon sagen. Also die Nachfrage ist schon ein wichtiger Faktor bei uns und aber auch zwischen dem, wo wir sagen, hey, ich habe das jetzt gesehen, es liegt in der Buchhandlung in New York, die wir toll finden. Das ist bei uns noch nicht angekommen so thematisch, aber wir wollen es gern schon da haben oder im Gespräch mit anderen und so weiter, genau. Und das wollte ich auch noch ergänzen, das Bauchgefühl ist schon sehr wichtig und ich habe mir früher immer vorgestellt, wenn ich in Buchhandlungen gegangen bin, da sitzt er mit einer Liste und hat dann das Genre XY und da steht so, wie viele Bücher haben wir davor schon da und dann gibt es halt Farben zu diesen, also so habe ich mir das vorgestellt und wir gingen da aber nicht nach dem, also viel Buchgefühl.
Das ist ein schöner Freundschaft.
Buchgefühl, ja.
Viel Buchgefühl, ja.
Sehr gut.
Auf der anderen Seite noch, weil es ja doch ein wirtschaftliches Unternehmen auch ist, müssen wir natürlich auch schauen, okay, wo glauben wir, dass wir viel verkaufen werden davon, um das ganze Geschäft da stabil zu halten. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, ob wir vielleicht mal beim Indie-Verlag mehr einkaufen können, als wir das bisher da haben.
Gibt es auch Bücher, wo ihr schon geweigert habt, die einzukaufen oder zu bestellen, wo ihr gesagt habt, nein, das verkaufen wir euch nicht?
Bücher, die nicht im Laden stehen, sind zum Beispiel Harry Potter von J.K. Rowling, weil wir mit ihr überhaupt nicht klarkommen, also mit ihrer Einstellung. Wir bestellen es aber trotzdem für die Menschen, weil, und es ist schwierig, aber wir brauchen das Geschäft, weil wir haben Arbeitsplätze zu sichern, also wir haben mittlerweile ja 5 Angestellte. Und einen Therapiehund, den wir ausgebildet haben. Und deswegen, wir können an Harry Potter nicht verkaufen. Also da würden wir, selbst wenn es einfach nur um das Buch geht oder nur um die Bände, wir würden Kundinnen und Kunden verlieren, die per se natürlich auch unserer Meinung sind, aber halt einfach dieses Buch lesen wollen. Es gibt Verlage, die, da würde man nicht bestellen, Verlage, die als rechts gelten. Da würde ich sagen, so in dem seltensten Fällen, also bei uns ist es überhaupt gar noch nicht angefragt worden, oder ist der Verlag, einmal ist der Verlag angefragt worden und ich habe gefragt den Menschen, wofür er es braucht, was ich normal sonst nicht tue, weil ich bin jetzt nicht die moralische Instanz, aber immerhin eine neugierige Buchhändlerin. Und der Mensch hat gesagt, ja, er will nur recherchieren für seine Masterthesis, ich weiß nicht mehr, was gegangen ist, aber es ist ein rechter Verlag jedenfalls. Und ich habe gesagt, und wie wäre es, wenn du das Buch vielleicht ausborgst in der Bibliothek, weil ungern würde ich dem Verlag jetzt noch Geld geben. Und dann hat er gemeint, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Und er macht so, genau. Also so schauen wir irgendwie, dass wir da die Kurve kratzen. Wir haben aber auch, vielleicht willst du das ergänzen, manchmal sind wir schon mal hingewiesen worden auf Dinge, die wir auch vielleicht im ersten Moment nicht gewusst haben.
Ja, das passiert, glaube ich, manchmal bei den englischen Titeln, die wir vorab nicht so gut lesen können wie bei deutschen Titeln. Und da wurden wir schon hin und wieder von Kundinnen darauf hingewiesen. Deswegen ist der Community-Arbeit auch voll toll, dass der Inhalt nicht passend ist.
Eine Kollegin hat mir auch eine spannende Frage mitgegeben, die jetzt auch ganz gut dazu passt. Sie liest sehr gerne feministische Bücher. Und sie hat gemeint, ja, ich weiß ja dann auch, wo es die gibt. Ich gehe ja dann in solche Buchhandlungen, wo es die gibt. Wie erreicht man aber Menschen, die vielleicht andere Ansichten haben, aber die dann trotzdem mal dann in diese Buchhandlung kommen? Wie legt sie das an? Das würde sie interessieren. Oder wie geht sie offen auf die zu? Schwierige Frage, oder?
Schwierige Frage. Also es
wir haben von Anfang an einen Namen gewählt, der nicht wirklich darauf hinweist, dass wir feministische Buchhandlung sind. Und das ist unter anderem deshalb, weil wir von vornherein quasi abweisen möchten. Und ich glaube, dass sich viele Menschen abgewiesen fühlen, wenn da steht jetzt Frauenbuchhandlung oder Flinterbuchhandlung. Das würden wir gar nicht so meinen, aber eine Marke hat einfach Aussagekraft und wir haben sehr, sehr früh bemerkt, dass wir wirklich als Marke auftreten wollen und nicht einfach nur, unter Anführungszeichen, nur als Buchhandlung, sondern das soll schon was beinhalten. Wenn jetzt jemand, der uns nicht kennt aus dem Internet oder so, jetzt sage ich mal, ich sage einfach ganz klischeehaft und klassisch, der Onkel Franz, 64 Jahre alt, hat immer ein traditionelles Rollenbild gelebt und hat halt auch Töchter, aber genau, denkt sie so, aha, na ja, ist schon wichtig, die Frauen, aber ja. Der soll, wenn er auf der anderen Straßenseite steht und sieht, ah, da gibt's Bücher, dann soll er gerne kommen und schauen, welche Bücher es da gibt. Und wenn er dann zufällig auch noch nachfragt und sich beraten lässt, dann ist da unsere Chance und unser Aufblühen. Und wir sagen so, Onkel Franz, wir holen dich gerne von da ab, wo du stehst. Was liest du gerade? Warum liest du denn nur Männer? Hast du mal die beschäftigt mit Literatur von Frauen? Kann ich die begeistern für was? Darf ich da was vorstellen? Und es ist schon sehr oft vorgekommen tatsächlich, dass dann jemand, der vielleicht nicht aktiv drüber nachgedacht hat, das ohne, ganz ohne Wertung. Sie dachte, okay, passt nicht, dann lese ich heute mal das oder nehme das einmal meiner Tochter mit und blättert wahrscheinlich daheim dann auch rein, schätze mal, in so, keine Ahnung, feministische Graphic Novels oder so. Genau. Also ich glaube, es hat manche Dinge gegeben, die wir auch medial jetzt gesehen, die uns wahrscheinlich nicht so gut getan haben, wenn man jetzt so sehr radikal auftritt und sagt, so Männer gibt's bei uns nicht. Das stimmt nämlich nicht. Und das glauben wir auch nicht. Wir möchten, was wir halt nicht möchten, ist so innerhalb der Buchhandlung feindliche Botschaften oder wenn jetzt jemand mit uns groß zu diskutieren beginnt, innerhalb dieses Raumes, der ein Safer Space sein soll, dann sagen wir, es geht sich da nicht aus, können wir gerne draußen machen. Aber genau.
Bianca, du hast mir gesagt, im Vorfeld, wie wir uns den Termin ausgemacht haben, ja, du sprichst sehr gerne über Tabuthemen, ja.
Ja.
Also dieser Safer Space, aber da muss man ja auch mutig sein, das vielleicht dann anzusprechen. War das immer auch schon so oder hat sich das auch entwickelt bei dir?
Da glaube ich ja wieder, dass meine sozialpädagogische Ausbildung mir sehr zugute kommt, weil da Themen angesprochen werden wie Aufklärungsthemen, Sexualität, Tod, Trauer, Körper und so weiter. Über das haben wir auch sprechen müssen, weil du mit Kindern arbeitest und du wirst konfrontiert damit. Genau, und es gibt manchmal Katastrophen, die vielleicht zu einfacher zu überwinden sind, wenn man mit Tabuthemen umgehen kann. Und es ist uns sehr wichtig, dass das auch unsere Kundinnen und Kunden wissen und unsere Mitarbeiterinnen eben auch. Wir haben zum Beispiel unlängst einen Sexualpädagogik-Workshop gemacht mit einer ganz tollen Person, der Cecile Unbreiner, wo wir erstmal gelernt haben, wie reden wir eigentlich über Sex und warum ist manchmal schwierig für uns als Buchhändlerinnen jetzt genau das richtige Aufklärungsbuch zu finden. Wie kommen die Menschen rein und fragen? Und das ist so ein wichtiges Thema, weil mit Aufklärung hängt einfach so viel zusammen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen drauf schaut und sagt, hey, wie steht denn ich zu diesen Themen und wie möchte ich darüber sprechen, dann findest du auch einen Zugang, einen einfacheren, auch nicht immer noch immer nicht einfach, aber einen einfacheren Zugang, um genau über das dann auch mit den Menschen zu sprechen, die in diesen Themenbereichen Hilfe suchen.
Den zweiten Bereich, den hast du vorher auch schon angesprochen, das waren auch die Kinder, ja. Mhm. Hinter mir ist, glaube ich, das Regal mit den Kinderbüchern.
Ja.
Wenn ich es vorher richtig gesehen habe. Wieso ist das auch so ein Herzensthema bei euch? Hat das auch mit der Ausbildung zu tun, auch woher kommt's, oder?
Ich erinnere mich einfach, wie ich Bücher gefressen habe und es gibt von mir Kinderfotos, ja, es gibt einmal eins, da sitze ich auf dem Radl oder ein anderes Spiel mit irgendwelchen Steinen, aber grundsätzlich bin ich draufgekommen, irgendwann einmal, es gibt fast nur Kinderfotos, wo ich lesend bin, im Bett, auf der Couch, irgendwo im Gasthaus und so weiter, und ich glaube, das ist einfach bei mir drinnen, und von mir drinnen soll das, glaube ich, auch weitergegeben werden. Und dazu kommt natürlich die Ausbildung, dass immer denn Kinder sind einfach immer nur die Zukunft. Und wie will ich denn unsere Kinder losschicken in einer Welt, die zukünftig eh anscheinend nicht so rosig ausschaut? Jedenfalls wird sie nicht so rosig gemalt, und jetzt, also, ich würde sehr gern politisch reden, aber ich glaube, das ist ein anderer Podcast. Denen möchten wir aber zu Themen an die Hand geben und die Literarizität fördern, weil das auch immer ab, also laut Studien nimmt das immer weiter ab, weil Kinder schon sehr früh eben mit anderen Dingen jetzt mittlerweile konfrontiert werden, wo die Gehirne eine andere Ausbildung, also in den Arealen, die wichtig sind fürs Lesen, andere Ausbildungen haben und so weiter. Und ich glaube, wir können das mit Freude vermitteln, und sonst, wenn die Katja vielleicht noch was dazu sagen will, weil da geht es halt auch um die unterschiedlichen Themen. Jetzt haben wir nicht einfach nur, keine Ahnung, Amira Lobe da, sondern schauen auch da, wie man halt.
Das ganz unterschiedlich sind, man. Die Diversität, dass es da gefördert wird. Wir haben auch eigene Kategorien, wie zum Beispiel Bücher, die stark machen, oder eben queere Kinderbücher explizit ausgewiesen, dass das einfach versucht, auch hier so breit aufgestellt zu sein wie in der restlichen Buchhandlung. Und ich glaube, bei mir ist es bei den Kinderbüchern vor allem, also ich bin auch in einem sehr literarischen Haushalt aufgewachsen, mein Onkel ist Buchhändler, ich war immer mit Büchern umgeben, mein anderer Onkel ist Lektor, gelesen wurde bei uns in der Familie, und es ist einfach auch ein richtig cooles Genre, muss ich sagen. Es gibt so geile Kinderbücher einfach immer wieder zum Entdecken.
Es war gerade auch das Wort Zukunft gefallen. Kommen schon langsam dem Ende zu. Zukunft O-Books. Habt ihr da so eine Vision, wo es hingehen wird, soll, oder lasst es auf euch hier zukommen?
Ich muss jetzt witzigerweise sofort einmal an unseren Businessplan denken, was da drinnen stand und was wir da so in Jahresabschnitten uns gedacht haben, was wir da machen wollen. Ich glaube momentan, also ich kann von mir sprechen, bin ich ganz zufrieden, so wie es jetzt ganz hier läuft. Wir haben so viele Sachen, die noch ausgebaut werden können, die noch Ideen, die von der Bianca umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir diese Base haben und hier stabil werden über die nächsten Jahre und dann schauen, wie es weitergeht.
In der Zukunft wollen wir ja auch so Lesehund Aktivitäten anbieten, wo es gut ist, wenn wir, glaube ich, nicht nebenbei noch sehr viel andere Aufbauarbeit tun wollen. Dann wollen wir auch noch mehr und größere Events planen. Das braucht auch sehr viel Ressourcen, wo wir uns schon sehr freuen drauf. Und es sind noch ein paar Sachen in der Pipeline. Eben auch von mir, dass man eine Ressource braucht, jetzt ganz privat, aber auch für die Buchhandlung teilweise große Dinge, die auf uns dazu rollen. Also die wir uns zurollen lassen. Ja. Wenn es jetzt vielleicht in Richtung Filiale geht, vielleicht war das auch die Frage. Ich glaube, dass wir uns da sehr, sehr gut und sehr genau uns das anschauen werden, ob und wann eine Erweiterung kommen soll, obwohl sie sehr viele Menschen uns schon in unterschiedlichen Städten hinwünschen. Wenn wer eine freie Buchhandlung am Meer hat, kann sich die Person gerne bei uns melden. Aber nein, aber sonst, wir wissen von anderen Menschen, egal ob im Buchhandel oder woanders, dass es verlockend ist, wenn man jetzt sehr schnell groß wird und wächst und das er merkt, sich das in den Zahlen niederschlägt. Aber in dem Fall wird mich eine Person zurückhalten.
Du lachst immer. Ja. Wir haben hier am Tisch zwei Bücher liegen, ja? Weil ich könnte eine Buchhandlung nicht verlassen, ohne einen Buchtipp zu bekommen. Ja? Beginnen wir mal beim ersten Buch. Bianca, das hast du ausgewählt. Du gibst ja auch im Frühstücksfernsehen Buchtipps, muss man an der Stelle sagen. Also dein Tag hat heute ja noch früher begonnen. Ja. Ich gebe dir mal das Buch. Wieso hast du das ausgewählt und was ist das überhaupt für ein Buch?
Das Buch ist von Annabel Hirsch, Die Dinge. eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten, erschienen im Kain und Aber Verlag. Und mittlerweile gibt es es schon als Taschenbuch. Wenn man es gerade nicht sieht und uns nur hört, es ist erstens einmal ein sehr schönes Design. Es ist orange und pink. Also es hat einen pinken Farbschnitt und sowas mag ich sowieso. Das macht der Kain und Aber Verlag schon seit jeher mit den Taschenbüchern. Zum Inhalt. Warum ich das vorstelle, ist, weil ich es so grandios finde, dass die Weltgeschichte geprägt ist eigentlich immer von Objekten, die Männer hergestellt haben oder von Maschinen, die Männer erfunden haben und so. Und wir wissen ja, dass das Patriarchat stark ist. Und gleichzeitig gibt es einfach auch eine Geschichte der Frauen. In dem Fall 100 Objekten, zum Beispiel die Singer-Nähmaschine ist von einer Frau erfunden worden. Das hat man vielleicht nicht gewusst. Es gibt die Rekamier zum Beispiel, weil ich die gerade aufschlag. Ich meine, wir wissen, da liegen wir drauf, wenn wir Psychoanalyse machen, die sehr männlich geprägt ist, oder? Und das finde ich einfach ganz toll als Buch, einfach einmal zum Schauen, hey, es gibt neben der Geschichte, die uns tradiert wird, eigentlich nur eine Geschichte, die mindestens genauso spannend und vielleicht sogar noch einen Ticken wichtiger ist momentan.
Und findet man in eurer Buchhandlung natürlich.
Auf jeden Fall.
Einfach vorbeischauen. Und dann liegt noch ein zweites Buch. Katja, das hast du mitgenommen.
Ja, genau. Und zwar ist es Love Me Tender. Es ist ein englischer Titel, aber ich halte in den Händen die deutsche Übersetzung aus dem Französischen von Constance Debré. Es ist ein Roman. Es geht um eine Frau, die sich neu erfindet. Sie lebt dann eigentlich ein klassisches Leben mit Mann und Kind, aber in ihren 30ern, glaube ich, entscheidet sie sich dazu, dass sie jetzt ihre Queerness auslebt. Bedeutet, sie trennt sich von ihrem Mann, dann hat sich die Haare kurz und scheißt so ein bisschen auf die gesellschaftlichen Konventionen, die ihr vorgelebt werden, hätte das leben sollen. Fängt dann zu rauchen und hat einfach das Leben,
was sie raucht.
Zigaretten. Nee, was nicht. Zigaretten. Sie trinkt keinen Alkohol.
Finde ich auch sehr super. Hätten wir das auch geklärt.
Genau. Ich finde, es ist einfach auch ein sehr trauriger, aber auch ein mutmachender Roman. Aber ja.
Ja. Vielen Dank auch für deinen Tipp. Wir heißen ja Sound of Business, ja. Vom Lesen zum Hören. Habt ihr einen Business-Sound?
Unser Business-Sound wäre wahrscheinlich, oh.
Oh, stimmt.
Oh,
ja.
Oh. Sehr gut.
Genau. Auf jeden Fall. Sagen wir bei fast jedem Foto, das wir machen. Da machen wir immer ein lustiges, das dann quasi, wo alle oh sagen.
Ja. Bianca, Katja, Chichi, sie schläft noch immer.
Ja.
Vielen lieben Dank für die Einladung und für das nette Gespräch und die Einblicke.
Danke dir.
Schön, dass du da warst.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.